Der Beat tut Jüngerschaft praktisch uns weitergeben und der Text ist aus Apostelgeschichte 11, 22 bis 26. Ich lese ab 19, dass das Umfeld auch klar ist. Die Gläubigen, die wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Griechen die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr aber war mit ihnen. Und so begannen viele Menschen dort an ihn zu glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Und jetzt bin ich gespannt auf Beat seine Worte.
Als Christen wollen wir uns entwickeln, wir wollen reifer werden, wir wollen wachsen. Ich bin dann mal, ich habe das Gefühl, ich bin so ein wenig weit hinten, so vielleicht kriege ich so auch noch einen Windstoß vom Ventilator. wenn ich so auf die Spurensuche gehe nach meiner persönlichen Entwicklung, dann glaube ich, oder finde, habe ich so drei Faktoren gefunden, die mir geholfen haben, irgendwo weiterzukommen. Das erste ist, das Hören und Lesen des Wortes Gottes. Ich glaube, ich kann gar nicht ermessen, wie viel das bei mir ausgelöst hat oder bei uns allen auslöst. Ein zweiter Faktor war einfach Lebensumstände. Ich habe mal eine Biografie geschrieben von mir, so wo ich mal so versucht habe herauszufinden, was hat bei mir einen Entwicklungsschritt ausgelöst. Und oft waren es schwierige Erfahrungen und solche, die sucht man nicht, aber sie prägen uns und sie lassen uns reifen. Und der dritte, und um den Faktor geht es heute, geprägt haben mich Menschen. Menschen, die mich begleitet haben, die mir Vorbilder waren. Manchmal, meine Mutter hat immer gesagt, man kann von allen Menschen etwas lernen, manchmal auch, wie man es nicht machen sollte. Und so ja, haben sie ganz viele Menschen sehr viel Einfluss auf mein Leben. Gell, und oft geschah das gar nicht so geregelt, so institutionalisiert. Ich war in einem Hauskreis unterwegs, ich habe in einem Team mit anderen Menschen zusammengearbeitet. Ich habe gewisse Menschen, von denen ich vielleicht heute nicht mal mehr den Namen weiß, habe ich bewundert. Ich versuchte ihnen nachzueifern, sie nachzuahmen, habe sie gefragt, wie sie das machen und das hat mich verändert. Ich glaube, ganz viel im Gespräch habe ich gelernt von Menschen, die offen gewesen sind, die authentisch gewesen sind und die mir einfach so, die mich in ihre Nähe gelassen haben. Also ich glaube, ganz viel ist gar nicht so bewusst und mit einem, ich will mich jetzt von diesem Menschen prägen lassen, so mit diesem Willen verbunden gewesen, sondern ganz ganz einfach alltäglich. Aber ich habe das auch immer wieder bewusst gesucht. Ich glaube, seit ich Christ bin, habe ich irgendwo immer wieder so einen Mensch an meiner Seite gehabt, mit dem ich unterwegs sein kann. Und ich glaube, wenn wir das bewusst suchen, auch Menschen, die uns ins Leben hineinreden dürfen, manchmal auch das Unangenehme sagen dürfen, das hat nochmals eine verstärkte Wirkung, weil wir es ja wollen. Und die Bibel ist voll von so Beispielen von Menschen, die ja, die miteinander unterwegs sind und sich gegenseitig prägen. Schon im Alten Testament, ich denke da so spontan an Mose, der mit Josua unterwegs ist. Und Josua hat ganz viel von Mose gelernt. Wenn wir jetzt so in dieser Serie fragen oder herausfordern, folge dem Gott, der redet, dann geht es heute um Jüngerschaft ganz praktisch. Und da lade ich dich ein, eben auf diesen Gott zu hören, der redet, und ihm dann auch zu folgen. Albert hat es uns vorgelesen, und ich danke, dass du auch noch etwas vorher vorgelesen hast, so kennen wir schon den Zusammenhang. In Antiochia kam eine ganze Menge Menschen zum Glauben. Und zum Glauben kommen, da gibt es so in der christlichen Tradition verschiedene Ausdrücke, wie man das zum Ausdruck bringt. Und eines, das mir sehr gut gefällt, ist der Ausdruck der Wiedergeburt. Also, und weil, wenn jemand zum Glauben kommt, dann wird er geboren in ein neues Leben hinein. Wir haben oft so das Gefühl, ja, dass wenn sich jemand bekehrt hat oder wenn jemand wiedergeboren ist, das ist das Ende von unseren Bemühungen. Aber alle, die Kinder haben, die wissen das, die Geburt ist eigentlich erst so richtig der Anfang. Oder da kommt ein neues Kind jetzt in der leiblichen Geburt zur Welt und das muss begleitet werden. Das weiß noch nicht, wie man 3 Satzrechnungen macht. Das weiß noch nicht, wie man im Leben besteht, sondern man muss es Schritt für Schritt dahin führen in die Eigenständigkeit, Selbstständigkeit hinein. Und so ist es auch mit dem christlichen Leben. Wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, dann braucht dieser Babychrist, diese Babychristin braucht Begleitung. Sie braucht sozusagen geistliche Eltern. Deshalb sagt Jesus ja auch nicht zu seinen Jüngern, hey, macht Christen, schaut, dass sich die Leute bekehren. Nein, er sagt zu ihnen, macht zu Jüngern. Zu Menschen, Jünger sind Schüler, sind sozusagen geistliche Kinder, die sich eben da entwickeln und Wege gehen. Christliche Gemeinschaft ist eigentlich, so wie ich die Bibel verstehe, ist christliche Gemeinschaft eine Lerngemeinschaft. Wir sind miteinander unterwegs, um miteinander zu wachsen. Da investiert sich eine Generation in die nächste. Das ist ja nicht immer altersabhängig, oder? Also ich profitiere ja auch ganz viel von Pascal und der ist 20 Jahre jünger als ich, aber an gewissen Punkten ist er einfach weiter als ich und vielleicht kann er ja da und dort auch von mir hin und wieder was profitieren. Aber also das ist nicht immer altersabhängig, aber ja, wir sind füreinander da. Und genau deshalb wird der Barnabas jetzt nach Antiochia gerufen. Da sind ganz viele wiedergeboren worden. Also da gibt's ganz viele geistliche Kinder und dann berufen sie den Barnabas und sagen ihm, hey, du sollst denen geistlicher Vater sein. Und geistlicher Vater, ich liebe Barnabas, das ist der durch und durch. Ich habe mal so ein Porträt erforscht, was war eigentlich das für ein Mensch und das hat mich total berührt, weil der Barnabas, das war ein geistlicher Vater durch und durch. Und das sieht man sofort, wenn man unsere Geschichte genau betrachtet. Der Barnabas geht nicht einfach hin nach Antiochia und macht seinen Job, sondern er denkt sich, ich habe doch noch einen Lehrling. Und deshalb geht er zu Saulus, der dann später Paulus heißt. Wir kennen ihn vor allem als Paulus, deshalb spreche ich in Zukunft von Paulus. Geht den Paulus holen und bringt ihn nach Antiochia, damit er ihm mithelfen kann. Er kann sozusagen ein Gemeindepraktikum machen bei Barnabas. Und ich glaube, damit befinden wir uns in der Urarchitektur. Oh, jetzt bin ich wieder zu spät mit Drehen, hä? Genau. Genau, jetzt sind wir in der Urarchitektur der christlichen Gemeinde, denn so baut Jesus sein Reich, seine Kirche. Jesus ist selber gesandt worden vom Vater und hat dann 12 geistliche Kinder berufen, 12 Jünger. Mathetei heißt, heißt Schüler, Lebensschüler sozusagen. Und denen ist er geistlicher Vater, Rabbi oder Lehrer geworden. Gell, bei uns ist das von den Lehrern, oder? Das sind so die, die den Schulstoff weitergeben. Und dann haben wir die Eltern und die lehren uns, wie das Leben funktioniert. So, wir haben das so unterschieden. Aber damals war das viel mehr verknüpft. Also das waren Lehrer des Lebens. Deshalb solche Rabbis waren viel mehr auch eben geistliche Väter, Coaches, was wie auch Mentoren, wie auch immer man dem Ganzen sagen will. Genau. Und Jesus war so ein geistlicher Vater für seine 12 Jünger. Und dann sendet er sie aus und sagt: Macht Jünger. Also mit anderen Worten, seid für andere Menschen auch wieder, wie ich für euch geistlicher Vater war, seid für sie auch geistliche Eltern, seid Lehrer für sie. Und eines dieser geistlichen Kinder von den Jüngern von Jesus war vermutlich Barnabas. Und der Barnabas, der ist dann irgendeines Tages eben selber zum Lehrer, zum Vater, zum Vorbild geworden, hier für Paulus, später auch für Johannes Markus und wahrscheinlich noch ganz viele, die gar nicht mit Namen genannt werden. Und dann, also da ist der Barnabas, der geistliche Vater, der Paulus ist der geistliche Sohn und später wird der Paulus dann geistlicher Vater, zum Beispiel von Titus und Timotheus und wahrscheinlich auch noch ganz vielen mehr. Und dann, dass wir sehen, das Ganze geht weiter, dann schreibt er seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, schreibt er: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also er sagt, schau, dass das weitergeht. Das ist sozusagen so wie eine Lawine, oder? Entwickelt sich weiter und so wächst das Reich Gottes. Nicht nur mengenmäßig, sondern auch eben in der Reife, in der Entwicklung. Ich glaube, wir sehen hier etwas von dem gelebt, was Paulus später den Christen in Ephesus, Kapitel 4, Verse 15 und 16 schreibt, wenn er da schreibt: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Also ist sehr komprimiert, gell? Typisch Paulus, oder? Aber da hat jedes Wort hat seine Schlagkraft. Aber ich glaube, es ist genau das zusammengefasst, was ich vorher erklärt habe, dass wir uns gegenseitig unterstützt und da kann jeder wachsen und so wächst am Ende die Gemeinde. Im Reich Gottes sind wir zuerst Kinder, Schüler, Jünger, dann irgendwann werden wir Lehrer, Vater, Mutter, also im geistlichen Sinn, manchmal auch im leiblichen. Und ich glaube, dass wir so diesen Schritt vom Schüler zum Lehrer viel früher machen oder auch früher machen sollten, als wir uns das vielleicht denken. Denn ich glaube schon, jeder, der irgendetwas kapiert hat oder etwas erlebt hat mit Jesus, der ist auch in der Lage, wieder jemanden da mitzunehmen. Jetzt, gell, bei Lehrer, da stockt einem vielleicht manchmal so kurz dem Atem, da denkt man, also ich bin doch kein Lehrer, oder? In Hebräer heißt es dann noch, Hebräer 5,12 heißt es dann noch, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Und da denkt man, oh, da muss man aber ein Lehrer, das muss ein gewaltiger Mensch sein, oder? Ich glaube eben, Lehrer sind wir schon ganz schnell. Ich hatte so ganz grundsätzliche Fragen über mich und mein Leben und dann habe ich mich gefragt, so in einem Gespräch mit Jesus habe ich mich gefragt, ja, wo habe ich eigentlich schon Menschen beeinflusst? Und dann habe ich das mal so versucht aufzuzeichnen und da wurde mir, es hat mich selbst überrascht, schon früh habe ich Menschen beeinflusst. Vielleicht jetzt nicht weltbewegen, aber ich glaube, wir beeinflussen viel mehr, als dass wir uns dessen bewusst sein. Also hebräische Lehrer sind Lebenslehrer, die ihre Erfahrung zur Verfügung stellt. Also und wenn hier von den Lehrern die Rede ist, dann sind das Lehrer des Lebens oder eben geistliche Eltern. Mir gefällt jetzt da die Rolle von Paulus in diesem Text. Weil er ist genau das. Er ist einerseits ist der Lehrer für die Christen in Antiochien, die noch ganz frisch im Glauben sind, die eigentlich noch gar nicht viel wissen. Und gleichzeitig ist er der Lehrling oder der Schüler von Barnabas. Paulus war da schon 10 Jahre mit Jesus unterwegs. Er war auch vorher schon theologisch gebildet. Es ist die Rede davon, dass Gamaliel, Rabbi Gamaliel, einer seiner Lehrer war. Also er hatte durchaus schon etwas zu sagen. Und gleichzeitig ist er bei Barnabas in der Lehre. Ich glaube und ich bin überzeugt, das ist das christliche Ideal, dass wir lernende Lehrer sind. Lernende Lehrer. Mit der Demut eines Paulus, oder? Und zwar keine falsche Demut. Paulus hat klare Ansagen gemacht. Er hat klare Dinge ausgesagt. Aber eben mit der Demut, weil er immer wusste, Erkenntnis ist Stückwerk. Er wusste auch immer, also ich habe auch nicht alle Weisheit mit dem Löffel gegessen. Und ich glaube Demut auch deshalb, weil ich glaube, ein demütiger Lehrer hat das Wohl und die Entwicklung seiner geistlichen Kinder, seiner Schüler im Blick. Denn gell, Besserwisser braucht niemand. Und Besserwisser, die sind auch nicht so attraktiv, die sucht man auch nicht auf. Ich glaube, Demut bedeutet in diesem Zusammenhang viel mehr, dass wir uns bewusst sind, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Geschichten, nicht um all die spannenden und dramatischen, schwierigen Geschichten in meinem Leben und ich glaube eben auch nicht um die Erfolge der vergangenen Tage. Und ich sage das deshalb etwas provokativ, weil ich das immer mal wieder erlebe, oder? Wir sind doch so schnell, also ich selber auch, oder? Wir sind so schnell im Reden. Wir haben so schnell den guten Tipp, den guten Ratschlag bereit. Oder wir hören etwas und dann kommt uns gerade wieder eine Geschichte aus unserem Leben in den Sinn. Und dann erzählen wir die natürlich, egal ob das passt oder nicht, aber sie kommt uns in den Sinn, deshalb erzählen wir sie. Und das kann also unsere geistlichen Kinder potenziell abtörnen, oder? Weil, ja, Geschichten sind für die vielleicht nicht immer so spannend. Ich will damit nichts gegen Geschichten grundsätzlich sagen, gell? Geschichten sind hilfreich und Geschichten spiegeln unsere Erfahrungen wider. Nicht umsonst ist die Bibel voll von Geschichten. Aber nicht alle Geschichten sind hilfreich. Manche Geschichten von deinem Leben, die gehören in die Seelsorge. Und ich denke manchmal, wenn man mit Menschen spricht und sie von ihren Erfolgen von den vergangenen Tagen reden, dann habe ich manchmal so das Gefühl, das ist so wie die Asche. Oder das Feuer hat mal gebrannt und war mal kräftig, aber jetzt ist nur noch die Asche übrig und die Asche, die verhindert neues Feuer. Deshalb, wenn du mit jemandem so unterwegs bist, ihn begleitest, sie begleitest, dann frag dich immer, wenn dir eine Geschichte in den Sinn kommt, hilft die meinem Gegenüber? Ich glaube, Lehrer und Lehrerinnen sind attraktiv, wenn sie ihr Leben jetzt gut meistern und nicht einfach davon erzählen, wie sie es früher mal gut gemeistert haben. Wenn ihre Jesusbeziehung jetzt echt und aktuell ist, wenn sie nach vorne leben, verheißungsorientiert unterwegs sind. So ein Beispiel, das mich immer wieder total berührt in der Bibel, ist das Beispiel von Lois und Eunike. Kennt ihr, oder? Kennen nicht alle, gell? Nee, die sind gar nicht so berühmt, aber die müssten viel berühmter sein. Das sind die Mutter und die Großmutter vom Timotheus. Und der Paulus schreibt dem Timotheus und sagt ihm, hey, du hast so viel gelernt von diesen zwei Frauen, von deiner Mutter und deiner Großmutter. Und dann beschreibt er, was dann so besonders an diesen zwei Frauen war. Es war ihren ungeheuchelten, echten Glauben. Da wurde nicht Theater gespielt. Da wurden auch nicht Fragen offen gelassen. Ich glaube, die waren lernend unterwegs, nach vorne orientiert, hoffnungsvoll unterwegs. Aber die haben auch in die Schattenseiten, in die schwierigen Geschichten haben die Einblick gegeben. Die haben die nicht vor den Augen von Timotheus verborgen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe eigentlich seit ich gläubig bin, immer jemanden, der so ein Mentor oder ein Coach oder eben ein geistlicher Vater oder Mutter ist für mich. Und eine Zeit lang war das Karl Albietz. Karl Albietz war mal so der Direktor von Chrysona International. Das war so der Vorgängerverband von Viva Kirche. Und ich habe mich damals in einer ganz schwierigen Situation befunden. Und ganz oft, wenn ich zu ihm gekommen bin, dann bin ich so niederschlagend gekommen und jedes Mal bin ich beschwingt und motiviert wieder aus seinem Büro gegangen. Ja, warum? Er hat mir nicht seine Erfolgsstories von früher erzählt, und solche hätte er ganz viele gehabt, sondern er hat mir zugehört, er hat mich verstanden und hat mir neue Hoffnung gegeben. Karl war zu diesem Zeitpunkt schon pensioniert, aber er war immer noch ein Lernender, ein Forschender, ein Suchender, und ich begegne ihm immer mal wieder und er ist immer irgendwo etwas am Lernen, etwas am Entdecken. Ich finde das so ein für mich auch ein Vorbild in Sachen lernender Lehrer zu sein. Ja, junge Menschen oder eben auch junge Christen brauchen Vorbilder. Sie sehnen sich danach, aber sie wählen sich diese aus. Und da, wo es passt, wo sie interessiert, da bleiben sie. Ich glaube, lernende Lehrerinnen und Lehrer, die haben eine gute Chance, dass sie eben von solchen geistlichen Kindern auch angenommen und akzeptiert werden. Ich habe dann unserem Text mal die Frage gestellt, was sind denn so Schlüsselqualifikationen für geistliche Eltern? Worauf kommt es an, wenn man andere fördern will? Welche Eigenschaften müssen wir entwickeln, damit wir gute geistliche Eltern sein können? Und ich finde in diesem Text drei so Schlüsselqualifikationen. Ich glaube, das erste ist, dass wir ein geschärftes Auge haben für das Potenzial von Menschen. Oder im Rohling bereits den Diamanten sehen, der daraus entstehen kann. Barnabas kommt da nach Antiochien und ich bin überzeugt, die haben sich noch ganz komisch verhalten, oder? Diese frischen Christen, die hatten noch keine Ahnung, wie man sich richtig christlich verhält. Und er hat sich nicht gestört über das komische Verhalten, sondern er hat sich gefreut. Es heißt da in unserem Vers 23, als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh. Er sah nicht ihre Defizite, nicht ihre Unzulänglichkeiten, ihre vielleicht komische Herkunft, sondern er sah das Potenzial. Auch wenn wir schauen, als der Barnabas zum ersten Mal dem Paulus begegnet ist. Paulus war ein Christenverfolger. Alle anderen Christen haben in Paulus nur eine Gefahr gesehen. Barnabas hat in Paulus ein Potenzial gesehen und aller Gefahr zum Trotz sich in ihn investiert. Also deshalb, liebe geistlichen Eltern, betet darum, dass Gott euch das Potenzial von Menschen zeigt, dass ihr sehen könnt, was Gott in eure Mitmenschen hineingesteckt hat, die Chancen, die Möglichkeiten, die Qualitäten, und dass ihr das viel mehr seht als die Unvollkommenheiten, die solche Menschen sicher auch haben. Die zweite Schlüsselqualifikation ist, dass wir Menschen begleiten können. Das ist eine meiner griechischen Lieblingswörter aus der Bibel, heißt Parakaleo. Und das wird übersetzt manchmal mit trösten, manchmal mit ermahnen, manchmal mit ermutigen. Und das ist zusammengesetzt mit Para und Kaleo, also an der Seite berufen, nebeneinander hergehend. Das ist begleiten. Und dann heißt es eben, wenn man dann auch jemand ermahnt, heißt das nicht einfach nur, ist das nicht einfach so die christliche Form von einer Zusammenschiss, sondern es ist, da legt man die Hand um einen und sagt, hey, ich glaube, dieser Weg, den du eingeschlagen hast, der ist nicht hilfreich. Komm, wir gehen einen anderen. Oder eben ermutigen und erbauen, begleiten, sich in eine Situation hineinbegeben, mit diesen Menschen in so den Weg ihres Lebens gehen, mitfühlen, auf Augenhöhe. Gell, meistens brauchen die Menschen Begleitung und nicht Belehrung. Geistliche Eltern, betet also darum, dass Gott euch auf eure geistlichen Kinder einlassen lässt, dass ihr euch in ihre Situation hineindenken, hineinfühlen könnten, mitfühlen könnt, mitleiden vielleicht auch da, wo Leid ist, mit ihnen den Weg suchen und finden. Und dann die dritte ist, glaube ich, die wichtigste Schlüsselqualifikation für geistliche Eltern, nämlich selber mit Jesus unterwegs sein. Von Barnabas heißt es im Vers 24, er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistens und Glaubens. Also einen aktuellen Glauben zu haben, lebendig mit Jesus unterwegs sein, ist so wie, das ist der Schlüssel. Und gell, da fragt man sich manchmal, ja, wie merke ich, dass mein Glauben noch lebendig ist? Und ich habe für mich mal festgestellt, wenn mir so meine Erlebnisse mit Gott, meine Zeugnisse, wenn die zu weit her ist, also wenn ich was erzählen sollte, was ich mit Gott erlebt habe, und das ist schon über ein Jahr her, dann könnte es sein, dass mein Glaube wieder mal etwas frisches Blut braucht. Also ich glaube, diese lebendige Beziehung mit Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, das ist eine Voraussetzung. Liebe geistliche Eltern, eure Gottesbeziehung ist matchentscheidend. Da kannst du noch so begabt und perfekt und toll sein, ohne ein Leben, ohne dass du selber in dieser Abhängigkeit mit Jesus lebst, ohne dass du selber auf Jesus hinwachst, wie es da im Epheserbrief heißt, ohne dass du das Wirken von Gott erwartest, ja, da wird's aufreibend. Ohne dass du selbst aus dieser Vergebung lebst, wenn du überfordert bist. Ich glaube, da ist es schwierig, jemanden mitzunehmen. Geistliche Eltern müssen eben erstens selbst geistlich sein. Der Heinz, das war ein ganz unscheinbarer Mensch. In der Kirche ist er niemandem aufgefallen. Hatte eine schwierige Kindheit, war Verdingbub. Ist da so ausgenutzt worden. Vom Beruf war er Buchhalter und er war wirklich ein Buchhalter, wie er im Buche steht. Also der war so grau, immer grau, schwarz angezogen. Eben, der ist einem gar nicht aufgefallen. Aber der Heinz, eines Tages hat er einen jungen Mann angesprochen, so mit den Worten, du, Gott hat dich mir aufs Herz gelegt. Und gell, dieser junge Mann, der hatte Pickel im Gesicht, der war total unzuverlässig, man konnte sich nicht auf ihn verlassen, war mal so, ganz unstet, er war krankhaft auf der Suche nach einer Frau, es war zum Fremdschämen, aber Heinz hat in ihm Potenzial gesehen. Heinz hat für ihn gebetet und hat ihn eingeladen, einmal jeweils am Mittwochmorgen um 7 Uhr mit ihm zu einem Frühgebet zu kommen. Und so sind die zwei dann über Jahre, haben sie sich immer am Mittwoch fürs Frühgebet getroffen. Also Heinz hat in diesem jungen Mann ein Potenzial gesehen und nicht nur die Unzulänglichkeiten, die er ganz viele hatte. Irgendwann hat Heinz den jungen Mann ermutigt, einen Seelsorgekurs zu machen. Er hat ihn später sogar ermutigt, mal eine Predigt zu halten. Und der junge Mann hat sich entwickelt und ist seinen Weg gegangen, hat Theologie studiert und heute ist er Pastor in der Viva-Kirche Pfäffiken. Ich war der junge Mann. Und für mich ist der Heinz einfach so ein Beispiel. Wir haben manchmal das Gefühl, als geistlicher Vater, geistliche Mutter muss man so ein Vorzeigechrist sein. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, jemanden einzuladen in sein Leben. Der Heinz, der hat so viel geprägt in mir. Und der hatte kein Theologiestudium, der war einfach ein Mann, der sich von Gott hat brauchen lassen. Jetzt, wie komme ich zu geistlichen Eltern, respektive wenn du denkst, jawohl, ich glaube, jetzt das ist jetzt für mich dran, dass ich da so für mit jemandem unterwegs bin. Wie komme ich zu einem geistlichen Kind? Ich glaube, ich sage das zuerst mal so, lass es dir einfach mal zeigen. Aber ich möchte das auch heute noch irgendwie sichtbar machen. So einfach, dass wir mal sehen, wer steht denn da überhaupt zur Verfügung. Und gell, die Serie heißt, wir hören, wir lassen uns führen von dem Gott, der redet. Und da lade ich dich ein, hey, lass dich einfach wirklich von Gott führen. Die letzten Predigten, die waren viel mit Herausforderungen und du musst dich entscheiden. Und du kannst nicht jeden Sonntag dein Leben wieder auf den Kopf stellen. Deshalb, es geht wirklich darum, dass du dich jetzt einfach auch von Gott ansprechen lässt, vom Heiligen Geist führen lässt. Was ist jetzt für mich dran? Aber ich möchte es sichtbar machen, einfach, dass wir mal sehen, wer steht eigentlich da alles zur Verfügung? Wen könnte ich da fragen, wenn ich eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater brauche? Und dann in einer zweiten Runde können alle die aufstehen, also eben die stehen auf, und dann in einer zweiten Runde können alle die aufstehen, die sagen, ja, ich sehne mich eigentlich nach einer geistlichen Mutter, nach einem geistlichen Vater. Und dann kann man das auch mal schauen und dann weiß man so, wer steht hier, wer ist da, wer kommt da überhaupt alles in Frage? Und dann könnt ihr nach dem Gottesdienst im Bistro, könnt ihr dann aufeinander zugehen und einander ansprechen. Und ey, macht euch keinen Krampf. Es gibt manchmal Leute, da merkt man, die sind nett, aber irgendwie, wir kommen nicht miteinander weiter. Man kann auch sich mal treffen und herausfinden, okay, es geht nicht weiter, aber ganz oft geht's ja auch weiter. Also tut euch keinen Zwang an, aber mach mal so diesen ersten Schritt. Genau, und jetzt bitte ich einfach mal, seid mal mutig, alle, die jetzt sagen, ja genau, ich würde gerne mit Menschen unterwegs sein, so als geistliche Mutter oder als geistlicher Vater, dann steht doch mal auf. Und bleibt gerade stehen, dann können wir die alle anschauen. Ja, genau. Also ich stehe auch. Sehr schön, sehr schön. Also habt ihr sie alle gesehen? Hä? Also auf diese Menschen könnt ihr zugehen. Genau. Ja, danke vielmal auch für euren Mut. Und jetzt dürfen Sie alle die aufstehen, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne so mit jemandem in Kontakt treten. Ich suche nach einer geistlichen Mutter, einem geistlichen Vater. Man darf auch zweimal aufstehen, ja, genau. Sehr schön. Ja. Also schaut euch um, hä? Also alle, die, da könnt ihr, genau. Also vielen Dank und eben, ich mache euch Mut, geht aufeinander zu. Dieser Heinz, von dem ich erzählt habe, den hätte ich mir ja nie ausgesucht, gell? Ja, den hätte ich mir nie ausgesucht, aber er ist auf mich zugekommen und das hat mir ja gut getan, dass der mir gesagt hat, er sieht irgendein Potenzial in mir und es war so ein Segen für mein Leben. Ich glaube, es war dieser geistliche Vater, der mich am meisten geprägt hat. Also gebt einander Anteil an euren Höhen und Tiefen im Glauben und im Leben, einen ungeheuchelten Glauben. So funktioniert Reich Gottes, so funktioniert Kirche. Und ich lade auch alle ein, die jetzt nicht aufgestanden sind. Vielleicht habt ihr schon eure prägenden Menschen in eurem Leben oder seid es schon, das ist auch gut, aber ich lade euch ein, einfach diese Gedanken weiterzudrehen. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns nicht einfach so alleine auf diese Erde gestellt hast und uns selbst überlassen hast, sondern dass du uns Brüder und Schwestern zu Seiten gegeben hast, geistliche Väter und geistliche Mütter. Und ich danke dir auch, dass du uns brauchen willst als geistliche Väter und Mütter und dass wir da eine Bedeutung haben für ganz viele Menschen. Solche, bei denen uns diese Beziehung bewusst ist, aber auch ganz viel andere. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns so einfach auch mit den richtigen Menschen in Verbindung bringst. Und ich bitte dich ganz besonders jetzt auch für die Menschen, die jetzt aufgestanden sind, Herr, dass das nicht einfach irgendwie, ja, man hat jetzt allen Mut zusammengenommen und ist aufgestanden, sondern dass da wirklich auch konkrete Kontakte entstehen, Kontakte und Beziehungen die, wo sich Menschen entfalten und entwickeln können. Ich bitte dich, dass du gerade diese Gemeinschaften segnest und uns segnest. Amen. Jetzt singen wir ein Lied und ich bitte den Musiker an die Gitarre zu gehen.